Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Die FDP kommt nach dem Bekanntwerden des sogenannten D-Day-Strategiepapiers nicht aus den Schlagzeilen. Die Umfragewerte sind weit entfernt von dem Ziel, das Christian Lindner ausgegeben hat. 10%, das sei die Hürde, nicht 5. Für die FDP-Abgeordnete Anniko Glogowski-Merten sind das alles andere als glückliche Umstände, um erneut für den Bundestag zu kandidieren. Genau das aber hat sie vor. Sie tritt wieder an und das in ihrem Wahlkreis Braunschweig. Ihr hört Folge 64 meines Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Ja, und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen es, Anniko war immer eine Freundin der Ampel. Doch jetzt, nach dem Bruch des rot-gelb-grünen Bündnisses auf Bundesebene, hat auch die kulturpolitische Sprecherin der FDP genug. Worüber sie sich zuletzt am meisten geärgert hat und vor allem über wen, das erzählt sie gleich. Ob sie sich auch über die FDP geärgert hat, das haben wir in dieser Folge noch nicht besprochen, da wir sie vor der Veröffentlichung des Strategiepapiers aufgezeichnet haben. Im Januar werden wir das dann sicher nachholen. Hallo Anniko.
Moin.
Ja, wir haben auch schon länger nicht mehr gesprochen, hatte unterschiedliche Gründe und zwischendurch war dann plötzlich, bam, die Ampel weg an dem Mittwochabend. Wie ging es dir damit? Also es war ja nicht so, dass das komplett überraschend war. Also es hatte sich ja immer mal wieder angekündigt, beziehungsweise gab es ja vor allem auch aus deiner Partei, der FDP, öfter mal auch Stimmen, die gesagt haben, eigentlich geht das so nicht mehr weiter. Hat es dich dann letzten Endes doch überrascht, als es soweit war?
Also es ist richtig, dass ich das Gefühl teile, dass es sich auf längere Zeit angebahnt hat und etwas aufgestaut hat. Was mich überrascht hat an dem Mittwoch war die Art und Weise. Es war sehr schnell, also auch die vorgetragene 20-minütige Rede des Kanzlers war sehr persönlich. Also es fühlte sich sehr, sehr persönlich angreifend auch gegenüber Christian Lindner an. Und das fand ich also eine unschöne Art und Weise des Endes. Aber am Ende war es auch irgendwie wie so ein Dampfkochtopf, der immer mehr unter Druck geriet und dann irgendwann ja der Deckel abflog und dann plötzlich so eine fast schon auch Befreiung da war, weil es irgendwie das, was viele gefühlt haben oder gespürt haben, nicht nur in der Politik, sondern in der Bevölkerung, auch in den Gesprächen, die ich zuletzt geführt habe, hier auch vor Ort bei mir im Wahlkreis, war ja überall dieser Druck spürbar. Und dann wusste man plötzlich, okay, jetzt haben wir die Entscheidung. Es konnte so nicht mehr weitergehen. Es war dann klar, es muss dann auch eigentlich schnell zu einer weiteren Entscheidung kommen, damit dieser Zustand des, was passiert hier eigentlich oder wie geht es weiter, aufgelöst wird und eine Richtungsentscheidung stattfindet, wo dann auch wieder das Machen und Tun und das Machen fürs Land im Vordergrund steht, vor allem Streit. Es ging ja zuletzt immer nur noch um Streitigkeiten und dem und das, was alles nicht möglich ist, statt dem zu sagen, was möglich war oder beziehungsweise auch noch möglich sein kann. Das war ja irgendwie total aus dem Blick geraten und deswegen, ja, deine Beobachtung ist richtig, aber was die Beobachtung, die ich nicht teile, ist die verständlicherweise die Aussage, dass es irgendwie nur von uns kam, sondern auch da zeigte sich ja, dass es eigentlich bei allen drei Ampelparteien Überlegungen stattfanden, wie ein mögliches Szenarien aussehen konnten oder aussehen können, ob es nun weitergeht, wie es weitergeht, wenn es dann weitergeht oder ob es gar nicht weitergeht. All das waren Dinge, die diskutiert wurden auf unterschiedlichen Ebenen und dennoch die Arbeitsebene, die ja meine Ebene betrifft. Wir haben ja auch weiterhin gearbeitet. So, also das ist ja nicht so, als wäre jetzt plötzlich an dem Mittwoch alles stillgestanden oder beziehungsweise wie davor auch schon nicht ins Tun gewesen. Aber wir haben ja weiter auch Berichterstattergespräche gemacht, weiter Gespräche geführt für Projekte, die wir noch umsetzen wollen. Und von daher ging das alles so parallel auch aus dem, ja, aus meinem Gefühl, wenn ich jetzt die Arbeitsebene beschreibe, ist das eine, dieser Druck, der sich immer wieder aufgebaut hat, die Gespräche, die auf einer bestimmten Ebene geführt wurden, interfraktionell, aber auch in den Parteien. Und dann das, was wir als Abgeordnete auf der Arbeitsebene auch noch zusätzlich gemacht haben.
Du bist ja eine sehr große Freundin der Ampel eigentlich immer gewesen. Da hatten wir auch öfter drüber gesprochen. Ist das noch so oder hat sich da deine Meinung auch geändert mit der Erfahrung jetzt, die du gemacht hast?
Also ich bleibe bei der Aussage, die ich am Anfang der Koalition getroffen habe und auch im Wahlkampf, dass ich zu dem Zeitpunkt gespürt habe, dass nach den 8 Jahren Große Koalition eigentlich etwas anderes kommen musste, was auch ohne die Union gestaltet wird, weil da kam keine Perspektive und auch ich habe auch in meiner Rede jetzt für die Kandidatur auch gesagt, wir haben 2021 gesagt, im Wahlkampf unsere Plakate, viel zu tun, nie gab es mehr zu tun. Wir wussten schon 2021, dass es einen massiven Reformstau gibt, der angepackt werden muss. Und auch das spüren wir jetzt weiterhin. Ich meine, die meisten, wo es am deutlichsten wird, ist die Deutsche Bahn. Ja, alle ärgern sich, die Pendler sind frustriert, weil es da große Verspätungen gibt. Und auch da ist ein massiver Investitionsstau gewesen, nur als Schlaglicht an der Stelle. Aber von daher glaube ich immer noch, dass dieser Aufbau, der da formuliert wurde, diese Idee von, wir müssen uns als drei Parteien zu einer Koalition zusammenfinden, die wirklich auch etwas verändern wollen, das war zu dem Zeitpunkt richtig und ist auch, glaube ich, innerhalb der Parteien richtig. Allerdings haben wir dann im Laufe der Zeit schon auch gemerkt, dass diese Art von, was wollen wir eigentlich verändern? Wo oder wie wollen wir etwas verändern? Dass das doch sehr stark in mancherlei Hinsicht auseinandergeht, auseinanderdriftet. In dem Thema auch, wie priorisieren wir unseren Veränderungswillen? Und dann kam auch natürlich als sehr, sehr markierenden Moment natürlich der 24. Februar 2022, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der ja auch plötzlich dann auch wie so ein nochmal so ein Katalysator für alles, was an Reformen verschlafen wurde, gerade auch im Bereich der Verteidigungsfähigkeit, der Wehrtätigkeit, aber auch der Energieinfrastruktur, die Abhängigkeiten, all das musste gelöst werden. Und von daher waren es drei herausfordernde Jahre, die durch viele auch von außen raufkommende Drücke nochmal mehr quasi Zwänge produziert hat. Aber auch aus Deutschland und dem Reformstau heraus, den es vorher gab, war schon einfach unglaublich viel zu tun. Und es ist weiterhin so, weil wir auch jetzt ja merken, dass immer noch, wir haben einige Dinge angestoßen. Auch hier bei mir in der Region ist einiges umgesetzt worden von dem, was sich endlich mal vorgenommen wurde. Bestes Beispiel an der Stelle auch, geht auch an das Thema Infrastruktur. Wir hatten seit über 20 Jahren ein Projekt um einen zweigleisigen Ausbau einer Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg, die Weddeler Schleife. Und damit bin ich quasi gestartet in meiner Legislatur, dass wir einen Spatenstich hatten für den Ausbau endlich. Also über 20 Jahre hat man drauf gewartet. Und dieses Jahr zu meinem Geburtstag war ja dann die Eröffnung, das war es fertig. Und endlich kann man zweigleisig an der Stelle fahren, was natürlich ein Riesengewinn auch für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Braunschweig und Wolfsburg bedeutet, aber eben auch für die Deutschlandtaktung insgesamt, weil das auch so ein Nadelöhr ist zwischen Berlin und Frankfurt, die Strecke, wo man dann auch sagt, okay, hier konnte man endlich dafür sorgen, dass da mehr passiert, schneller was passiert, vielleicht Menschen dazu angeregt werden, vom Auto auf die Bahn umzusteigen, all diese Themen, die uns ja auch pressieren gerade. Also an der Stelle hat es wunderbar funktioniert, allerdings auch durch viel Zutun des Finanzministeriums, ehrlicherweise, weil die Finanzierung das der kritischste Punkt am Anfang war. Aber ja, das war ein Positivbeispiel. Aber mit diesen Positivbeispielen, davon brauchen wir noch sehr viel mehr, weil ganz Deutschland merken wir, hier muss was passieren. Auch das Thema Elektroladestationen, Elektroausbau, Speicher, ne, Energiespeichersysteme, Umstellung von den Energiesystemen, all das ist etwas, wenn wir es auf den Weg machen, dann muss das auch umgesetzt werden und da ist immer noch sehr, sehr viel zu tun.
Und ist es vorstellbar mit einer Union, also das ist ja die einzige Option, beziehungsweise die Lieblingsoption, die die FDP ja auch schon geäußert hat. Also sie würde gerne mit der CDU regieren, was ja auch bedeutet mit der CSU regieren, die auch schon sehr lange den Verkehrsminister gestellt haben und es wahrscheinlich vielleicht auch wie auch immer auch wieder tun werden. Also da sind all die Punkte, die du gerade genannt hast, glaube ich, nicht prioritär. Also die Frage zielt ein bisschen auf die Zukunftsperspektive. Ne? Mhm. Also wie seid ihr eben gestartet? Was ist für dich wichtig, was du auch gerade nochmal beschrieben hast, was du gerne anpacken würdest oder wo du siehst, wo du die Punkte siehst, die angepackt werden müssten? Also ist das denn realistischer geworden, dass sich das dann künftig, ne, mit dem nächsten Bundestag und der nächsten Regierung denn dann wirklich weiter umsetzt oder auch angegangen wird? Also all das, was du ja genannt hast, wo es eben Stau, Reformstau gab.
Ich glaube, was die Union jetzt auch, wo ich sie ja jetzt auch auf der Arbeitsebene stärker jetzt auch kennengelernt habe, auch deren Wunsch hegt, ist das Thema pragmatische Lösungsansätze, Umsetzungen zu finden. Da trifft man sich schon. Natürlich muss man, also jetzt im Moment, wir sind ja wieder back in Wahlkampf, ne? Also es ist einfach so, das merkt man auch durch die mediale Berichterstattung, dass wir natürlich jetzt direkt schon drin sind, unsere Themen zu setzen. Von daher ist es jetzt gerade auch das Thema von, wie präsentieren wir uns, was sind unsere Lösungen. Vordergründig geht es darum, die FDP stark wieder zurück in den Deutschen Bundestag oder weiterhin im Deutschen Bundestag zu halten. Und wir sind ja letztes Mal zwei zweistellig eingezogen. Und Christian Lindner hat vor kurzem auch gesagt, es ist keine 5%-Hürde, sondern eine 10%-Hürde. Es ist sehr ambitioniert, gerade bei einem kurzen, knackigen Wahlkampf. Aber ich glaube, das ist schon auch die Richtung, die es für uns bedeutet, weil nur mit einer starken FDP, nur mit einer starken Stimme, die ja auch das Thema Wirtschaftswende oder überhaupt auch Wende hin zu mehr Umsetzung von Themen, die jetzt einfach pressieren, bedeuten, ist es vordergründig natürlich das Thema, was ist uns wichtig, ne? Wie stellen wir uns da, mit wem gehen wir nach vorne, wen zeigen wir da, wer ist da für uns auch diejenigen, die vordergründig in den Wahlkampf gehen und Themen setzen. Was mir besonders am Herzen liegt und wo ich auch, je länger ich jetzt auch in letzter Zeit darüber nachgedacht habe, an welchen Stellen hat es eigentlich schon vor diesem fast schon historischen Mittwoch so Knackpunkte gegeben. Und da ich ja nicht nur Kulturpolitik mache, sondern eben auch im Auswärtigen Ausschuss bin, kommt mir da immer wieder dieses Bild in den Kopf, als Ralf Mützenich im Plenum sagte, man müsse darüber nachdenken, den Angriffskrieg oder darüber nachzudenken, den Konflikt einzufrieren, der da in der Ukraine ist, dass das nicht eine Option wäre. Und ich weiß noch, wie ich mich, als ich die Worte gehört habe, wie es mir kalt den Rücken runterlief und ich dachte, okay, also hat er da die Freigabe dafür von seiner Fraktion, so etwas zu sagen? Und wenn ja, hat die SPD an der Stelle, was Außen- und Sicherheitspolitik und den Umgang mit Russland angeht, nichts gelernt? Es tat mir, also es gab, der Moment war wie ein Blitz bei mir. Und das ist nur ein Moment, wo ich denke, wenn wir den 23. Februar haben, ein Wahlergebnis haben, das positiv für die FDP mit einer starken Fraktion weiterzumachen ist, dann wird es wieder so sein, dass sich alle in die Augen schauen, welche Themen nur in welcher Konstellation zu machen sind. Und dann wird man sehen. Und ich glaube schon, dass es Themen und Dinge gibt, die mit der einen Partei besser umzusetzen sind als mit der anderen. Aber das sind auch insgesamt unterschiedliche Facetten in den Themenbereichen auch. Ich glaube, gerade beim Thema Sicherheitsarchitektur sind wir näher an der Union als an der SPD. An anderen Stellen sind wir wieder da, näher dran. Und auch so gibt es eben Punkte, wo man wirklich schauen muss. Aber jetzt, wir sprechen ja jetzt auch über das, was jetzt auch die nächsten Wochen und Monate ansteht. Das ist erstmal das Thema Wahlkampf. Wir sind gerade auch am Wochenende hatten wir unseren Programmkonvent für die Erstellung des Bundestagswahlprogramms. Ich habe sehr, sehr viele engagierte Parteimitglieder erlebt, die in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammensaßen und über die Themen, ich war in der Arbeitsgruppe Bildung, darüber nachgedacht haben, wie können wir in unserem Wahlprogramm deutlich machen, was uns eigentlich wichtig ist, gerade auch in diesen Bereichen, die uns natürlich ein Kernanliegen sind, Bildung, Wirtschaft. Die Arbeitsgruppe für den Bereich Wirtschaft war die größte und alle sind da sehr motiviert reingegangen und das ist jetzt das, was jetzt am nächsten liegt.
Mhm. Genau, also Bildung ist auch nochmal so ein Thema, wo die FDP-Handschrift jetzt auch nicht so groß war, würde ich mal sagen, in der zurückliegenden Zeit, aber da kann man wahrscheinlich auch...
Naja, wir haben das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht. Ich meine, das Thema, es ist ja immer so schade, gerade das Thema Bildung ist ja kein, also genauso wie das Thema Kultur, kein originär bundespolitisches, sondern ein landespolitisches. Und dann ist die Art und Weise, wie man auf Bildung einwirken kann, schon auch immer abzustimmen mit 16 Bundesländern dann noch zusätzlich. Und da bin ich schon stolz auf unsere ehemalige, muss ich ja jetzt leider sagen, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die es geschafft hat, ein Startchancenprogramm umzusetzen, das jetzt gestartet ist. Auch Braunschweiger Schulen profitieren davon und auch hier im Braunschweiger Land gibt es viele Schulen, die zu Talentschulen werden und da auch gezielt junge Menschen bei unterstützen in ihrer Entwicklung. Und das wird ist jetzt angestoßen und es wird sich eine ganze Weile tragen. Und ich glaube schon, dass das ein Moment ist, auf dem wir auch stolz sein können. Andere Dinge, die getan wurden, war das Thema BAföG. Ist ja auch wichtig, dass junge Menschen, die jetzt reinstarten in ihre neue Perspektive, unabhängig sein wollen vom Elternhaus, sie da auch Unterstützung bekommen, weil das sind ja auch die Köpfe von morgen, die wir brauchen. Deutschland hat nicht so, das Thema Ressourcen angeht, nicht so besonders viele, ehrlicherweise. Und dann gibt es andere Länder, die mit Ressourcen sehr viel stärker, Materialien sehr viel stärker involviert sind. Und wir haben eben als größte Ressource die klugen Köpfe, die wir haben und die dann da zu fördern und zu unterstützen. Das ist eine Bund-Länder-Geschichte. Aber ich würde sagen, also gerade das Startchancenprogramm, das ist schon ein großer Wurf gewesen. Wenn wir bei Bildung und über die Landeskompetenzen reden, dann wäre auch bei meinem Thema Kultur und den Kulturkompetenzen. Und da ist es für mich, so ehrlich muss ich sein, auch tatsächlich eine Befreiung, nicht mehr für die Kulturstaatsministerin gerade stehen zu müssen. Ich habe auch in meiner letzten Rede zur Kultur, das war die erste Lesung für den Bundeskulturhaushalt, eigentlich schon sehr deutlich gemacht, dass ich da nicht mitgehe und keine Lust darauf habe, weiterhin da direkt in ein Boot gesetzt zu werden mit dem, was Claudia Roth gemacht hat für die Kultur. Wenn man auf Berlin schaut, da brennt gerade die Hütte. Die Fonds, mit denen bin ich weiterhin im guten Gespräch, die auch sagen, wir sind doch aber ein essentieller Kern dessen, was wir brauchen, um auch die Gesellschaft, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und dann wird bei uns geguckt, beziehungsweise bei uns gekürzt und gleichzeitig gibt's aber gab es in der Vorlage aus dem Kabinett ja sogar einen Aufwuchs beim Kultur, wenn auch nur gering, aber einen Aufwuchs, aber der kam eben nicht bei denen, die Kultur machen wirklich zutage, sondern ging eher in die Institutionen wieder rein, die natürlich auch gestärkt werden müssen. Aber gerade das Thema Gedenkstätten, so Orte der Erinnerung, die auch da sehr viel gestärkter werden müssen, da hat sich Claudia Roth in den letzten, gerade in diesem Jahr, kein Ruhm gegönnt. Also da an der Stelle muss ich sagen, auch eher befreiend, auch wenn ich natürlich da auch noch gerne mehr umgesetzt hätte, aber da sind wir auch ziemlich spät dran gewesen.
Ja, auf den Punkt Kultur wäre ich auch nochmal gekommen, also in einem anderen Zusammenhang auch gerne nochmal, aber weil du es jetzt so, weil du es ja angesprochen hast mit Claudia Roth, das bezieht sich tatsächlich, das hattest du im Podcast auch schon ganz deutlich gesagt, auf die Politik in Richtung Gedenkstätten oder gab es jetzt noch andere Punkte, weil umgekehrt, was du gerade beschrieben hast, wo du mit der SPD fremdelst, da ist ja Claudia Roth eine ganz starke Stimme auch, ne? Stichpunkt Ukraine, sie war da erst auch wieder auf Reisen dort in Odessa, macht sich ganz stark, hat eine ganz klare Haltung, dass die Ukraine gestützt werden muss, natürlich dann sie in ihrem Kulturbereich. Aber trotzdem würdest du sagen, es ist eine Erleichterung, da nicht mehr in einen Topf geworfen zu werden mit ihr. Also worauf bezieht sich das dann alles?
Na, das bezieht sich zum Beispiel auch darauf, dass es keine klare Linie gibt. Also Herzensprojekte, die sie auch immer vordergründig benannt hat. Also wir sind ja gestartet mit dem Thema, dass wir es endlich schaffen können, das Staatstierkultur hinzubekommen, dass wir da eine Grundgesetzerweiterung haben, wo ganz klar gesagt wird, wir schützen die Kultur und fördern die Kultur in ihrer Vielfalt. Damit sind wir gestartet. Damit hat sie ihre ersten Reden gemacht. Das war das, wo sie, als sie die ersten Grußworte, hat sie an jeder Veranstaltung gesagt, oh, und jetzt, wir kriegen es durch, das Staatstierkultur. Und dann gab es dieses Fachgespräch dazu, wo es dann schon deutlich wurde, dass die Union sich von dem Thema verabschiedet. Und da wir eine Zweidrittelmehrheit haben, ja, war es dann weg. Puff. So, dann kam das Thema Kulturpass. Ja. Christian Lindner, Claudia Roth gehen nach den Haushaltsverhandlungen gemeinsam vor die Kamera und sagen, hier, wir haben jetzt das Ding, um eine Nähe herzustellen zwischen jungen Menschen und den Kultureinrichtungen, weil beide unter Corona massivst gelitten haben. Stand ich voll dahinter, fand ich super, weil es natürlich wirklich ein Hebel ist, der Sichtbarkeit auch schafft für Kultureinrichtungen, aber eben auch eine Nähe bringt. Die Umsetzung war dann so, dass ich schon während der Berichterstattergespräche gesagt habe, ihr müsst massivst aufpassen, dass der Kulturpass nicht so ein urbanes Ding wird, sondern es geht uns ja auch darum, Kultur gerade in den Flächenländern zu stärken, da zu gucken, wie man dort auch die Kultur sichtbarer machen kann. Dafür haben wir auch unterschiedliche Fonds eingesetzt, Amateurmusikfonds, der Festival, Förderfonds, solche Sachen, die jetzt auch in der letzten Haushaltsaufstellung, so wie sie eben vorgelegt wurden, massivst gekürzt wurden wieder. Also entweder man hat so ein Vorzeigeprojekte und geht dann damit raus und sagt, hier, das ist das, wo wir Kultur stärken wollen, oder man macht da gar keinen Ansatz mehr rein. Kulturpass zum Beispiel, da waren nur noch Restgelder drin für das neue Jahr. Da war gar kein neuer Aufwuchs. Das hätten wir, also da kam dann immer die Ansage, das müsst ihr aus dem Parlament retten. Ja, Dankeschön. Ja, wenn wir vorher schon mal vielleicht mitgenommen worden wären, in der, wie die Denkweise ist, wir hatten schon vor der Sommerpause, bevor der Entwurf aus dem BKM kommen sollte, eigentlich Gespräche und Wünsche, dass sie es uns mal sagt, ne, wo ihre Priorisierung sind. Es kam alles nicht, dann kam das Ding und dann haben wir schon die sorgenvollen Anrufe bekommen, bevor uns eigentlich der Entwurf wirklich selber vorlag. Solche Sachen. Mhm. Oder anderes Beispiel, die Green Culture Anlaufstelle. Eigentlich ein Herzensding der Grünen, dass sie auch mit in den Koalitionsvertrag verhandelt haben. Das haben dann Erhard Gründel, Daniel Schneider und ich tatsächlich durch den parlamentarischen Prozess vorangebracht. Grüße an der Stelle an Jakob Bielabel, der weiß das ganz genau, der leitet die Stelle. Und auch da, es gibt keine Verstetigung, keine größeren Ansätze für die Green Culture Anlaufstelle. Also ich muss sagen, grüne Herzensprojekte, also für die ich ja nun mal nicht, also da muss ich mich jetzt als Liberale nicht für verkämpfen, da ist eher sowas wie das Thema Gedenkstätten, Erinnerungskultur oder eben der Staatstierkultur eines unserer Herzensprojekte gewesen. Aber da, selbst da ist sie nicht diejenige, die ja sonst sehr strahlend nach vorne geht. Also es ist sowieso das Gefühl da, ich will jetzt nicht so viel bashen, aber das Thema von strahlend auf der Bühne. Und was passiert dann wirklich, ne? Wen nimmt sie mit? Und ich höre selbst aus ihrer eigenen Kulturszene, wenn ich hier mit Leuten auch aus der Soziokultur, auch bei mir hier vor Ort rede, ich bin ja gut vernetzt, die sagen, also, dass die Performance von der Kulturstaatsministerin, wir haben uns sehr viel mehr erhofft. Gerade aus den grünen Bubbles höre ich, oh, jetzt hatten wir die Chance und dann bekommen wir das.
Also es ist ja vor allem auch so eine handwerkliche Kritik, das tauchte auch ja beim Heizungsgesetz durchaus auch auf, also dass die, glaube ich, damit sind die Grünen auch öfter konfrontiert, so die Frage, was will man, ja, also was sind die Ziele und wie kommt man dahin?
Ja, beim Heizungsgesetz war es ja sogar noch ein bisschen tragischer, dass dann nachher der Minister sich hinstellt und sagt, naja, ich wollte mal was ausprobieren, gucken, wie weit ich gehen kann. Also, sorry, in einer Situation, die wir jetzt haben, wo viele Menschen das Gefühl haben, der Überforderung, haben ja auch, die Menschen brauchen Perspektive, Menschen brauchen eine Richtung und ich glaube, das geht jetzt, dadurch, dass wir den Neuwahltermin haben. Aber wenn man ihnen vorher irgendwie sagt, ja, ich wollte da mal testen, also wir sind hier doch keine Testobjekte, wir sind Menschen, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen, ihre Kinder in die Kita bringen, wollen, dass das Schulsystem funktioniert, wollen, dass die Infrastruktur funktioniert, dass der Bus pünktlich kommt, dass überhaupt ein Bus kommt. Ich hatte jetzt auch von Bürgerinnen und Bürgern aus einem Stadtteil, hier in Braunschweig eine Bürger-E-Mail, die gesagt haben, oh, hier, unsere Buslinie soll oder wurde verkürzt, können Sie sich bitte dafür einsetzen, dass die mehr als nur einmal in der Stunde fährt, weil sonst sind wir total abgeschnitten von der Innenstadt. Und darum geht es ja. Die Menschen vor Ort abholen mit dem, was man auch strategisch möchte, aber wenn es gar keine Strategie gibt oder keine Perspektiven für die Menschen, wie will man sie dann abholen? Und dann,
ja.
Aber genau, das ist so ein handwerkliches
Ding. Ja.
Das finde ich, stimmt schon.
Genau, aber wenn man jetzt, also du hast die Kultur angesprochen, also wie ich war jetzt die ganze Woche in Berlin damit beschäftigt, mit den Kürzungen, also da ist die handwerkliche Kritik genau die gleiche. Also da sind die Grünen aber so gar nicht involviert. Also die waren vielleicht noch mit involviert an der Regierungsbeteiligung, dass der Haushalt überhaupt so aufgeblasen ist, wie er denn mal ist in Berlin. Aber so diese Tatsache, dass man einfach jetzt sagt, man streicht, was gilt dann ab Januar, ist auch so eine handwerkliche Frage, wo sich ganz viele juristische Fragen auftun und so weiter. Ne? Geht das denn überhaupt? Und Ciauciello ist ja so auch, wird gemunkelt im Gespräch, dass er dann der nächste Kulturstaatsminister sein wird. Also
ich habe einen anderen Namen gehört, aber
ja, da können wir gerne uns nochmal austauschen.
Nö, das ist ein Personalprobding, das mache ich nicht.
Also es wird nicht unbedingt
was anderes gehört.
Es wird nicht unbedingt besser vielleicht, darauf will ich hinaus. Aber der Hintergrund ist ja, also all das, was du hier vielleicht zu Recht auch eben kritisierst, aber der Spielraum, also der finanzielle, weil im Endeffekt ist doch der Streitpunkt der ganz große oder der endgültige Streitpunkt, an dem die Ampel auch zerbrochen ist, ist ja Geld. Also ist ja die Frage, du hast die ganzen Rahmenbedingungen genannt, was dann noch zusätzlich kam. Im Endeffekt sind es manchmal ideologische Streitpunkte, aber am Ende des Tages geht es um Geld. Also man hat weniger Geld zur Verfügung, beziehungsweise man hat vielleicht genauso viel, aber hat viel mehr Ausgaben, viel mehr Posten plötzlich, die genauso wichtig werden. Also Stichwort Verteidigung zum Beispiel, ja. Und dann bleibt am Ende des Tages eben die Frage, wo geht das wenige Geld oder wo geht das Geld, das dann noch übrig bleibt, hin? Und das ist ja letzten Endes, wie soll ich sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob das in der nächsten Regierung anders oder besser laufen wird.
Naja, das heißt wenig Geld, der Bundeshaushalt ist schon groß. Und auch da haben wir lange schon gesagt, der Staat hat, da gab es diese Aussage von, der Staat hat kein Einnahmenproblem, er hat ein Ausgabenproblem. Vieles im Bundeshaushalt ist schon fix. Und das, was Olaf Scholz ja in seiner Rede auch gesagt hat, ne, diese 15 Milliarden, an denen es angeblich dann gescheitert ist, und der gesagt hat, ja, die FDP möchte da keine Unterstützung für die Ukraine. Aber bei den 15 Milliarden, da waren 3 Milliarden zusätzlich für die Ukraine. Und wenn man für die Unterstützung der Ukraine, und wenn man den mit Ukrainern redet, ich bin ja auch viel im Austausch mit Belarusen, da geht es nicht um Geld, da geht es darum, dass sie eine militärische Unterstützung bekommen, eine Taurus-Debatte, also das ganze Thema Taurus, wo man dann auch sagt, okay, wenn ihr wirklich eine Unterstützung wollt, die auch schnell irgendwie umsetzbar ist, dann schickt da kein Geld hin, sondern schickt da Waffenunterstützung hin, weil wir merken ja auch jetzt gerade das Thema, wenn Scholz sich jetzt als Friedenskanzler aufspielt und sagt, okay, ich habe jetzt mit Putin eine Stunde telefoniert, also ich weiß nicht, warum man mit dem eine Stunde telefonieren muss, ehrlicherweise, wo dann im gleichen Zeitraum, während sie miteinander telefonieren, Infrastruktur in der Ukraine angegriffen wird. Also das Thema Geld ist natürlich immer etwas. Man hat das Geld, das man ausgeben kann. Auch da, wir sagen, das Thema Schuldenbremse, ich weiß nicht, ob du darauf anspielen wolltest, dass es daran auch gescheitert ist. Aber ja, das ist nun mal auch für uns ein Moment, weil auch da die Menschen brauchen auch eine Perspektive dahin, dass man nicht zusätzlich exorbitant Schulden aufbaut, nur um sich irgendwelche Wunschträume zu erfüllen, die mit der Priorisierung, was der Staat eigentlich in seiner Grundannahme für zu leisten hat, essentiell durchbringen muss. Da geht es eher darum, dass jedes Ministerium auch schauen muss, wie priorisieren wir da, was bringen wir da rein, was bedeutet es, wenn wir so und so viel Ansatz haben, und nicht, dass man da dann drüber diskutiert, aber wenn wir noch mehr Geld haben, dann können wir noch uns irgendwie zusätzlich irgendwelche Dinge erfüllen, ohne dass wir das, was wir essentiell zu tun haben, nicht auf den Weg bringen. Also ich glaube, die Diskussion war jetzt sehr, sehr verkürzt, ist da in jedem Ministerium für sich auch genommen zu führen. Aber gerade auch im sozialen Bereich das Thema Rente, Belastung der nächsten Generation ist schon etwas, was ich auch spüre, was hier, wenn ich mit jungen Menschen rede, auch ganz stark im Fokus gerät, weil der demografische Wandel schreitet voran. Thema Fachkräfte ganz stark, auch so ein Moment, worüber wir reden müssen. Gleichzeitig das Thema Migration, all das sind ja Themen, die auch im Laufe des Jahres aufgeploppt sind und immer mal wieder auch durch andere Themen verdrängt wurden. Und dabei gibt es aber essentielle Themen, die grundsätzlich zu beantworten sind. Und da kann man sich am Thema Geld festbeißen, wenn man aber das Thema Geld immer da einfach nur darüber definiert, dass man einfach immer mehr braucht, aber nicht beantwortet, wofür denn genau und da nicht die Mechanismen für hat, dann weiß ich nicht. Ist das, glaube ich, nicht der Weg und nicht der Weg, den die FDP da an der Stelle geht?
Ich war einfach nur bei der Kultur eigentlich. Ach so. Weil es vor allem, also in Berlin ist es, glaube ich, schon auf eine Art paradigmatisch. Also die Kultur ist halt überproportional betroffen. So. Also es sind auch die Verkehrswege, die Radwege, die nicht ausgebaut werden und so.
Das ist auch einfach viel, ne?
Das ist natürlich auch noch dabei. Genau, aber die, es ist ja auch eine Wertigkeitsfrage. Und das war eine Frage an dich als Kulturpolitikerin. Also, das ist ja nun mal so dein Gebiet, ne? Und du aber ja so sagst, du hast Lust zu gestalten. Und ich nehme jetzt mal an, dass du deinen Zuständigkeitsbereich jetzt auch nicht dringend wechseln wirst. Also du hast noch andere, aber wahrscheinlich ist das ja nach wie vor so eine Herzensangelegenheit. Da zielte die Frage hin, dass perspektivisch das Geld für die Kultur oder auch was du ja beschrieben hast, ne, es sollte eigentlich Staatsziel werden, wollte die Union im Endeffekt dann nicht. Also da sieht es ja nicht so aus, als würde das mehr werden. Darauf habe ich es jetzt erstmal bezogen. Und du hast ja trotzdem sozusagen jetzt auch beschrieben, dass du Lust hast, da weiter zu gestalten und so. Und gleichzeitig habe ich das jetzt schon so empfunden, dass du ein bisschen ernüchtert klingst, was da teilweise aus den Projekten geworden ist. Und dann eben so die Frage, du klingst trotzdem so zuversichtlich, dass das dann besser wird. Woher nimmst du dann diese Zuversicht, ja, dass es dann in der nächsten Regierung für deinen Bereich da besser aussehen wird?
Ich glaube nicht, dass der nächste Kulturstaatsministerin eine Grüne ist. Das ist schon mal etwas, weil es zeigte sich ganz eindeutig, dass auch das Thema Kultur, dass irgendwie sie irgendwie die Grünen für sich besetzen und sagen, oh, wir wollen die Kultur fördern. Ja, aber was versteht ihr denn darunter? Was genau meint ihr denn? Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, so eine Art Chancenbudget für die Kultur einzurichten, wo es darum geht, dass Kultur ja heutzutage nicht mehr etwas Starres ist, sondern auch innerhalb der Genre, der Gattungen hin und her geht. Also gerade das Thema darstellende Künste, da ist der Tanz, da ist die Performance, da ist die bildende Kunst mit dabei. Das ist ja nicht nur einfach Theater, sondern es geht darüber hinaus. Und wie man so etwas auch durch bestimmte Förderstrukturen hinbekommen kann, dass es auch so gesehen wird. Oder das Thema Popkultur, was spielt da eigentlich alles rein? Und warum immer dieser Kampf zwischen alles, was Unterhaltungskultur ist, mit dem, was eben die Hochkultur ist, auch das haben wir ja, ist schon längst überwunden, solche Sachen. Oder eben auch weiterhin Staatstierkultur, natürlich, das haben wir in unserer Programmatik und das muss auch so sein. Und ich weiß, da gibt es viele auch bei uns in der FDP aus dem Rechtsbereich, die dann sagen, Grundgesetz nicht weiter aufblähen. Ja, aber da sind ja auch solche Sachen drin wie Tierschutz oder natürliche Ressourcen, die geschützt werden sollen. Und es gehört heutzutage einfach dazu, dass wir einen großen Blick darauf setzen, was bedeutet Kultur, die sogenannten weichen Faktoren, weichen Standortfaktoren auch, wo das Thema Bildung ganz stark mit hineinspielt, das Thema Kultur mit hineinspielt, wo es darum geht, gerade auch im Kampf um Fachkräfte für eine Region, hier meine Region auch. Wir haben hier große Player, aber eben auch den Mittelstand, wo mir alle mal sagen, uns fehlen die Köpfe oder wenn hier welche sind, die wollen sich hier ein Leben aufbauen und zu einem, ich baue mir hier ein Leben auf, gestalten, ne? Das Thema Perspektiven. Menschen brauchen Perspektiven für sich, wo sie sich wohlfühlen, wo sie meinen, sie wollen bleiben. Auch das ist dann im Umkehrschluss das, worum es, wo es hingehen muss. Ein Land lebt von den Menschen, die sich darin wohlfühlen, sich engagieren und einbringen wollen. Und dazu gehört eben, wenn ich sage, okay, ich kriege jetzt hier einen Job. Und das bedeutet, ich kann hier meine Familie aufbauen, wenn ich meine Familie ein Leben mir aufbaue, dann gehört dazu eine gute Kita-Infrastruktur, da gehört Schulen dazu, die gut sind, wo meine Kinder dann auch gerne hingehen. Vielleicht auch das Thema Innovation durch Universitäten. Wir sind hier auch in meiner Region forschungsintensivste in der Region Europas sogar, das weiter voranzubringen. Und dann natürlich das Thema Kultur, weil es immer mit hineinspielt, weil Der Mensch ist nicht nur zum Arbeiten da, sondern will sein Leben auch positiv gestalten. Und da gehört auch die Kultur ganz essentiell hinzu. Besonders, weil auch nur durch Kultur, durch kulturelle Bildung auch die Verschiedenheit der Menschen wahrgenommen werden kann und das, was uns ausmacht, was dann wieder zur Demokratieförderung beiträgt. Weil auch da merken wir ja gerade, da haben wir denn nicht drüber geredet, die extremen Ränder, die jetzt auch deutlicher zutage treten, wo auch in der letzten Sitzungswoche es mich auch schüttelte, als BSW und AfD sich gegenseitig Applaus zuwarfen. Und das sind so Momente, wo ich denke, dass da müssen wir gerade auch als die demokratische Mitte, was ich nicht sehr gerne verwende, diesen Begriff, weil demokratisch ist da sehr gedehnt, weil auch BSW und AfD werden ja demokratisch gewählt und ne, das ist dann ein anderes Ding, aber wir haben schon eine offene, zugewandte Politik, die gestaltet wird im Vergleich zu denen, die Angst schüren, sich darauf, auch ihre ganze Politik und ihre ganze Rhetorik darauf ausrichten, dass Menschen Angst haben sollen vor der Zukunft. Dagegen verwehre ich mich. Menschen brauchen positive Bilder, positive Richtungen. Und das kann man gemeinsam gestalten, das können wir als FDP gestalten. Und ein Blick da zum Beispiel, wir haben jetzt meinen Wahlkampf hier vor Ort, wir haben uns als Kreisverbände oder als Parteien CDU, SPD, Grüne und FDP zusammengetan und haben jetzt, werden jetzt eine Erklärung gemeinsam herausgeben, wo wir sagen, wir beachten die Weihnachtsruhe, wir wollen, dass die Menschen in Ruhe ihre Weihnachten verbringen und werden deswegen die Stadt nicht mit Plakaten vor Weihnachten penetrieren, sondern dann im Januar damit starten, so auch solchen, so eine Art, in diesen Art von Wahlkampf reinzugehen und rufen eben alle anderen dazu auf, das auch so zu tun, weil ich glaube, auch diese Zeit, die jetzt ansteht, ist für mich ist es unglaublich, dass schon der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Das geht alles viel zu schnell. Aber ja. Das ist
genau, also, ja. Das ja. ist auch der ja. Also stimmt, wir haben einige Themen jetzt heute nicht geschafft, aber wir werden ja hoffentlich nochmal im Januar dann vor allem sprechen. Aber eine abschließende Frage habe ich doch noch, eine privatere, weil du ja privat in einer Ampel lebst, beziehungsweise dein Mann ist bei den Grünen, dein Schwiegervater bei der SPD. Und du klangst jetzt ja schon auch ein bisschen enttäuscht, sage ich mal so, von speziell jetzt deinen Erfahrungen mit den Grünen. Wie muss man sich das privat bei euch vorstellen? Also kriegt man das trotzdem noch gut zusammen, vor allem wenn dann jetzt der Wahlkampf beginnt?
Absolut, ja. Ja, doch, doch. Nein.
Ja. Das heißt, ihr haltet die Politik raus?
Nee, das müssen wir gar nicht. Wir diskutieren weiterhin viel über Politik. Es ist nur so, mein Mann ist ja jetzt auch ein Realo-Grüner und er hat auch seine eigenen Kämpfe mit seiner Partei, ehrlicherweise. Und mein Schwiegerpapa, da ist es so spannend, dass er gerade auch wieder ein bisschen mehr medial mit gerade in den Fokus gerät, weil Boris Pistorius, ja jetzt, oder ist ja jetzt geklärt, hat er jetzt gesagt, er macht das nicht, aber ne, Boris Pistorius war ja in der Diskussion, ob er der Kanzlerkandidat wird. Und Boris Pistorius war der Büroleiter meines Schwiegervaters. Und es gibt eine große Nähe. Und das ist dann für mich auch erstaunlich, dass jetzt Tim Glogowski jetzt auch wieder mehr auch da in der SPD jetzt zu Wort kommt und er auch gefragt wird, ne, was Boris Pistorius so ausmachen, weil er ihn gut kennt und früh auch mit deiner Hand hatte und genauso wie Hubertus Heil oder andere SPD-Minister. Aber ja. Wir sind eine politische Familie, das wird sich nicht ändern und wir haben ein breites Spektrum und das ist eigentlich im Grunde auch schön, dass wir so auch gemeinsam in die Diskussion gehen können und uns auch streiten, auch da, aber das gehört ja auch dazu, ist ja auch richtig so und auch mein Mann und mein Schwiegervater nicht alles verstehen, genauso wie ich natürlich nicht alles verstehe, was auf der anderen Seite passiert, aber ja, es ist spannend.
Und kommt das denn oder ist es schon mal vorgekommen, dass du zum Beispiel deine Meinung in irgendeinem Punkt geändert hast, nachdem du mit den beiden geredet, diskutiert, gestritten hast?
Ich bringe sehr viel mehr Verständnis für die FDP in den Kopf meines Schwiegervaters und meines Mannes als umgekehrt. Okay. Aber es ist natürlich auch interessant, auch so die Mechanismen der Parteien zu durchdringen, dadurch, dass man sich auch viel darüber unterhält, wie Abläufe sind, wie manche Dinge so vonstatten gehen, etwas, was ja gar nicht für alle so sichtbar ist, aber ja, nee, ich bringe viel Verständnis für die FDP rein, warum die FDP gebraucht wird.
Ja. Okay, ja, erstmal vielen Dank für heute, Anniko. Und
ja, sehr gerne.
Genau, also wir werden sicher im Wahlkampf auf jeden Fall spätestens sprechen. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende und dann
wünsche ich dir auch.
Hören wir uns bald.
Wunderbar, danke dir.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 64. Folge der Politikerinnen. Ganz so viele wie ursprünglich geplant werden es nun aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl, der Neuwahlen ja leider nicht mehr. Aber eine Folge kann ich euch in diesem Jahr noch ankündigen. Nächste Woche spreche ich mit Katharina Beck wieder in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus. Und dann werden wir nochmal am Ende des Jahres zurückblicken auf dieses ja doch aufregende Politikjahr und werden einen ersten Ausblick auf die Wahlkampfstrategie werfen. Falls ihr nochmal Folgen nachhören wollt, wie alles begonnen hat, wie die Abgeordneten zu Anfang gedacht haben, welche Pläne, Ziele sie hatten, was sie davon realisieren konnten, kann ich euch nur empfehlen, hört die Folgen nach. Ihr findet sie alle auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Weiter geht's dann nächste Woche mit Katharina Beck. Bis dahin, macht's gut.